das ist so ein bisschen das, worauf wir uns irgendwie einstellen können. Fortschritt, ja, vielleicht ein bisschen was für Frauen, aber vor allem halt für weiße, privilegierte, nicht queere Cis-Frauen. Und das ist was, was ich ganz gefährlich finde. Und wo wir uns als linke Feministinnen und solidarische Feministinnen nicht drauf einlassen dürfen, wo wir sagen müssen, Moment mal ganz kurz, ich will nicht nur, dass meine Privilegien besser werden, sondern wir müssen das irgendwie, wir müssen auch für die Personen, die eben nicht davon profitieren, von solchen Regelungen, müssen wir eben Sachen verbessern. Und da brauchen wir insbesondere stärkere und radikalere Solidarität innerhalb von feministischen Kreisen, insbesondere für die, die eben viel mehr Repressionen zu erleiden haben werden in den nächsten 4 Jahren.
Dieser Backlash, der kommt auch, weil die Bewegung einflussreicher wird, weil die Stimmen lauter werden. Ich möchte diesen hoffnungsvollen Twist da drin sehen, ja. Also, dass dieser Backlash auch kommt, weil diese Bewegung, diese emanzipatorische Bewegung so stark ist. Wir haben aus unserer Position der Unterdrückten gelernt und wir werden diesen Kampf weiterführen.
Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier heute live vom TazLab. Im Was-Tun-Podcast sprechen Inken und ich einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als gesellschaftliche Linke ausnahmsweise mal nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Und wir, das sind Inken Beermann, Politikwissenschaftlerin, da ganz zu meiner Linken, und ich, Valentin Isen, ich bin Soziologe. Und wir diskutieren viel miteinander über politische Strategiefragen und freuen uns jetzt heute hier den Raum auf dem TazLab nutzen zu können, um diese Fragen eben auch hier mit vielen interessanten Menschen zu diskutieren.
Ja, willkommen auch von mir. Heute werden wir darüber sprechen, was wir gegen den antifeministischen Rollback tun können. Und wir haben dazu 2 ganz spannende Gäste überzeugen können, mit uns darüber zu diskutieren. Und zwar hier direkt zu meiner Linken, Asha Hidayati. Asha ist Rechtsanwältin im Familienrecht und vertritt schwerpunktmäßig gewaltbetroffene Frauen in Trennungs-, Scheidungs- und Sorgerechtsverfahren. Und sie ist Autorin dieses sehr interessanten Buchs, Die stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt. Und über diese Themen werden wir heute auch noch weiter sprechen. Herzlich willkommen, Asha.
Danke.
Und 2 Plätze weiter von mir sitzt Annika Kreitlo. Annika ist Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und Annika setzt sich zusammen mit den Doctors for Choice und als Sprecherin des Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung für die reproduktive Selbstbestimmung von Frauen und Queers ein und insbesondere für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Und auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir wissen schon, dass es unter einem Kanzler Merz auf jeden Fall schwieriger wird, Erfolge für die Selbstbestimmung und für die gleichen Rechte von Frauen und Queers durchzusetzen. Und darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Im ersten Teil des Gesprächs vor allem darüber, wie die Situation aktuell ist, was schon im Koalitionsvertrag steht und was wir von der neuen Regierung erwarten können. Und im zweiten Teil werden wir dann mehr darüber sprechen, wo die feministische Bewegung unter dieser neuen Regierung ansetzen kann und wo denn doch noch Hebel für progressive Veränderung liegen. Ich freue mich aufs Gespräch und hoffe, es wird Spaß machen.
Ja, aber vielleicht bevor wir jetzt so richtig inhaltlich reingehen und uns in die Untiefen des Koalitionsvertrags begeben, vielleicht nochmal als erstes die Möglichkeit für euch beide, euch nochmal so ein bisschen genauer vorzustellen. Asha, du verbringst ja sehr viel Zeit in Gerichtssälen. War das auch der Ort, wo du zur Feministin geworden bist oder hattest du dich schon politisiert, bevor du deinen Beruf ergriffen hast?
Hi, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann. Wir haben ja vorab gesagt, so viel Zeit haben wir nicht, deswegen versuche ich es jetzt schnell zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass ich auch schon vorher politisch war. Ich komme aus einer ziemlich politischen Familie. Meine Eltern sind auch aus dem Iran geflüchtet aus politischen Gründen und haben auch sehr stark so einen Emanzipationsprozess im Iran versucht irgendwie anzuregen. Und das hat mich sicherlich politisiert, aber so konkret das Wissen dann darüber, wo, an welchen Stellen es hakt und wo unbedingt irgendwie Veränderung her muss, das kam tatsächlich erst durch die Arbeit auch als Anwältin. Mhm. Ja.
Gab es da so ein Schlüsselerlebnis für dich bei deiner Arbeit als Anwältin?
Ich glaube tatsächlich, dass ich anfangs ähnlich, wie ich auch in meinem Buch vorwerfe, im Einleitungskapitel selber mal dachte, man, es ist ja gar nicht so schwer, sich aus Gewaltbeziehungen zu befreien. Das muss ja möglich sein, trennt euch doch einfach. Und habe dann gemerkt, ziemlich schnell nach den ersten Fällen, dass das absolut unmöglich ist und dass wir nicht nur eine individuelle Ebene der Gewalt haben, sondern eine strukturelle Ebene.
Ja, das klingt echt spannend und ich bin auch gespannt, wie das sozusagen noch später in unser Gespräch einfließen wird. Annika, du bist ja praktizierende Ärztin und Sprecherin des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung. Bist du als Feministin Gynäkologin geworden oder wie hat sich das bei dir entwickelt?
Ja, das ist bei mir eigentlich relativ spät erst passiert. Also spät meine ich jetzt so im Studium quasi. Also in der Schule war ich eigentlich gar nicht irgendwie politisch aktiv. Und dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren. Und wer sich irgendwie schon mal damit beschäftigt hat, weiß vielleicht, dass es ein sehr unpolitisches Studium ist, wo man eigentlich wirklich einfach Fakten auswendig lernt, ganz viel ohne zu hinterfragen. Und dann gibt es irgendwie so tolle Kurse wie irgendwie Sozialmedizin oder so, wo man dann lernt, ja, arme Leute sind öfter krank zum Beispiel. Und dann lernt man das aber so auswendig und es wird halt überhaupt nicht hinterfragt, warum ist das eigentlich so oder welche anderen Dimensionen spielen eine Rolle auf Krankheit, wie hat irgendwie gesellschaftliche Teilhabe, gesellschaftlicher Status und mit Gesundheit und mit Krankheit zu tun. Und dann habe ich irgendwie schon relativ schnell so ein Störgefühl irgendwie bei mir gemerkt, dass wenn ich das auswendig lerne, das reicht mir irgendwie nicht. Ich möchte eigentlich verstehen, warum das so ist und dass irgendwie die vielleicht was an den Verhältnissen ändern. Und habe dann gemerkt, ich bin gar nicht die Einzige, die dieses Störgefühl hat. Es gibt total viele so politische Unigruppen einfach. Und genau, da bin ich irgendwie von den einen Gruppe zur nächsten und es gibt irgendwie relativ viele, die sich engagieren und bin dann am Ende relativ zufällig tatsächlich bei den Medical Students for Choice gelandet, die sich eben für mehr Lehre zu Schwangerschaftsabbrüchen im Studium einsetzen. Und dann bin ich irgendwie geblieben bei dem Thema sozusagen und dann habe ich mich auch entschieden, quasi meinen Facharzt in Gynäkologie zu beginnen. Genau.
Wie ist es denn, Ascha, du arbeitest ja mit dem Fokus auf struktureller Gewalt gegen Frauen auch viel im Rechtssystem. Würdest du sagen, dass aus deiner Sicht praktisch der Kampf um reproduktive Selbstbestimmung von Frauen und Queers auch ein Kampf gegen die strukturelle Gewalt im Rechtssystem ist?
Ich denke, dass wir das auf gar keinen Fall trennen können voneinander. Ich denke, dass es am Ende um den Frauenkörper geht, um den Körper geht, um die Selbstbestimmung dieses Körpers. Und da rede ich davon, dass wir uns fragen müssen, welche Körper beispielsweise werden eher ausgebeutet als andere. Ja, also wenn wir uns anschauen, welche Jobs, weiblich typisierte Jobs, in die Care-Berufe schlechter bezahlt werden, unbezahlte Care-Arbeit, also Frauen, in der Regel Frauen eben, die Kinder betreuen und dafür nicht bezahlt werden. Dann schauen wir uns an, wer arbeitet eigentlich im Niedriglohnsektor, wer arbeitet prekär und was macht das dann letztendlich ganz konkret in diesen Partnerschaften. Das führt dann zu wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnissen. Das führt dann dazu, dass in diesen wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnissen die Betroffene vor mir sitzt in der Kanzlei und nur zwischen Gewalt oder Armut entscheiden kann, wenn sie sich trennt. Und natürlich hat das auch was mit dem Recht auf Freiheit zu tun und dem Recht auf Selbstbestimmung und dem Recht darauf, wie kann ich mich vor Gewalt, wie kann ich diesen Körper vor Gewalt schützen? Kann ich das überhaupt? Und wenn wir jetzt weiter konkret nochmal so eine Verbindung knüpfen, natürlich ist es für eine Betroffene, die sowieso schon wirtschaftlich abhängig ist, viel schwieriger, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, den sie selbst bezahlen muss, weil wir können uns vorstellen, in diesen Gewaltbeziehungen wird eher die Macht auch über das Geld und die Kontrolle über das Konto haben. Ja? Und dann wird in solchen Konstellationen auch Geld zum Unterdrückungsinstrument und er entscheidet, führt sie den Schwangerschaftsabbruch durch oder nicht. Und da können wir auch noch weitergehen. Ne? Wir können uns auch angucken, warum die Verhütungsmittel beispielsweise immer noch nicht kostenfrei zugänglich sind. Warum sind Schwangerschaftsabbrüche nicht kostenfrei zugänglich? Warum sind Hygieneartikel, Periodenartikel, warum müssen Mädchen mit 13 monatlich mehr Geld zahlen als Jungs in dem Alter? Ja? Also das, da geht es ja schon. Und es geht am Ende ja um ganz klare Freiheitsrechte, Selbstbestimmungsrechte in beiden Konstellationen.
Wie ist es aus deiner Sicht, Annika, wenn du jetzt zum Beispiel als praktizierende Ärztin, sage ich mal, vielleicht aus Beratungsgesprächen berichtest, was sind da Momente, wo du auf strukturelle Gewalt stößt?
Also die ganze Situation, wie wir sie in Deutschland haben, rund um den Schwangerschaftsabbruch, spiegelt eigentlich eine Gewalt des Staates gegenüber Frauen wieder. Und zwar geht es ja erstmal los damit, Schwangerschaftsabbrüche sind im Strafgesetzbuch geregelt. Bedeutet also, sie sind de facto eine Straftat, die in den meisten Fällen nicht verfolgt wird, wenn man bestimmte Bedingungen einhält. Sie stehen trotzdem im Strafgesetzbuch. Und diese Möglichkeit der Strafverfolgung spielt auch insbesondere für uns Ärztinnen immer im Hinterkopf irgendwie eine Rolle, weil wenn man irgendwas falsch macht in dieser deutlich komplizierten Regelung, droht dann direkt irgendwie die Strafverfolgung. Und dann muss man eben als Person, die eine Schwangerschaft abbrechen möchte, sich erstmal beraten lassen, muss sich quasi, egal was man, wie entschieden man ist, quasi sich dieser Beratungspflicht unterziehen, dann 3 Tage warten und darf dann erst den Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen, der nur dann bezahlt wird, wenn man unter einer bestimmten Einkommensgrenze liegt. Das heißt, über einer bestimmten Einkommensgrenze muss der grundsätzlich selber bezahlt werden, sind dann zwischen 300 und 600 Euro, die man einfach dann oft bar auf den Tisch legen muss. Und jetzt können wir uns mal überlegen, für wen ist das denn möglich und für wen ist das nicht möglich? Und da schließen sich wieder so ein bisschen die Kreise mit den Personen, die entweder in Gewaltbeziehungen leben, in Abhängigkeiten leben, die nicht frei, die zum Beispiel kein Auto haben und nicht einfach ins Auto steigen können und zum Beispiel 1, 2, 3 Stunden bis zur nächsten Arztpraxis fahren können, wo denn überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Oder wenn es um Personen geht, die quasi für Kinderversorgung zuständig und also verantwortlich sind. Die müssen für den Tag des Schwangerschaftsabbruchs und vielleicht auch noch die Tage danach jemanden finden, der oder die sich um die Kinder kümmert. Und all diese Sachen sagen zwar, okay, es ist in der Theorie möglich, in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu lassen, aber es gibt halt diese Hürden und die Hürden sind machbar und sind handelbar, insbesondere dann, wenn ich bestimmte Privilegien habe, wenn ich über finanzielles Einkommen verfüge und wenn ich auch ja über Ressourcen und ein Umfeld verfüge, was mich unterstützen kann in diesem Schwangerschaftsabbruch. Aber eben die Personen, die am stärksten marginalisiert sind, die am stärksten in Abhängigkeiten sind, die vielleicht ohne die Kontrolle des Partners nicht mal alleine das Haus verlassen können, um zu so einer Beratungsstelle zu gehen, genau die trifft es eben am härtesten, diese ganzen Hürden, die wir drumherum bauen, um den Schwangerschaftsabbruch.
Ja, danke. Das ist, finde ich, ganz spannend, dass eigentlich die beiden Themen, die ihr angesprochen habt, oder die 3 Themen, die ihr beiden angesprochen habt, die diese beiden Themen des Schwangerschaftsabbruchs und der strukturellen Gewalt irgendwie verbinden, einmal ja was mit Armut und mit ökonomischer Situation zu tun haben und halt wirklich mit der körperlichen Gewalt und den konkreten individuellen Beziehungen, in denen die Frauen leben. Jetzt ganz konkret auf den Bereich der Schwangerschaftsabbrüche, da gab es ja noch in der letzten Legislaturperiode ein Gesetzesvorhaben, für das ihr euch auch sehr eingesetzt habt, was dann von der Gruppe von Parlamentarierinnen von SPD, Grünen und Linken vor allem eingebracht wurde zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Was verspricht denn jetzt der neue Koalitionsvertrag? Dieses Gesetz wurde ja nicht mehr verabschiedet, auch weil die CDU da auf jeden Fall sehr deutlich nicht zustimmen wollte. Was verspricht denn jetzt der neue Koalitionsvertrag in dem Bereich?
Ja, nicht so viel leider. Ich habe es mir aufgemacht, weil ich gerne einmal die Formulierung vorlesen möchte, weil ich das ganz wichtig finde, wie in dem neuen Koalitionsvertrag darüber gesprochen wird. Und zwar steht da, wir wollen Frauen, die ungewollt schwanger werden, in dieser sensiblen Lage umfassend unterstützen, um das ungeborene Leben bestmöglich zu schützen. Ja, ihr versteht, was mein Problem vielleicht ist mit dieser Formulierung. Also es geht darum, sich mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche ja auseinanderzusetzen oder das irgendwie zu regeln, um das ungeborene Leben besser zu schützen. Bedeutet also, es geht hier in keiner Stelle irgendwie um die betroffenen Personen, was übrigens nicht nur Frauen sind, sondern auch Menschen, die keine Frauen sind, können schwanger werden. Das heißt, es geht überhaupt nicht um den Schutz dieser betroffenen Person, sondern es geht um den Schutz des ungeborenen Lebens. Und wir wissen aber auch aus Studien, und es wird jetzt bald auch eine neue Studie rauskommen, die sagt, diese aktuelle Regelung, wie wir sie in Deutschland haben, mit diesen ganzen Hürden, wird die verhindert keine einzige Abtreibung, die schützt kein einziges sogenanntes, ich sage es jetzt in dicken Anführungszeichen, ungeborenen Lebens, sondern sie sorgt einfach nur dafür, dass es schwerer wird und dass es härter wird, dass die betroffenen Personen viel später erst zur Abtreibung kommen, weil sie es einfach davor sozusagen so viele Hürden bewältigen müssen. Und ja, man sieht, also ich finde, man hört und sieht an dieser Formulierung ganz klar den Einfluss der CDU und leider eben dann auch den Einfluss der Kirche, obwohl die evangelische Kirche sich wesentlich progressiver positioniert hat als das, was wir jetzt im Koalitionsvertrag lesen, also insbesondere eher der katholischen Kirche. Und das, ja, es lässt mich ehrlich gesagt erschaudern, wie gruselig sich das liest. Gleichzeitig muss man sagen, sie sagen dann im nächsten Satz so ein bisschen, dass sie quasi die medizinische Versorgung verbessern wollen oder wohnortnahe medizinische Versorgung ermöglichen wollen. Das macht so für Aktivistinnen wie mich so ein bisschen eine Tür auf, um zu sagen, hey, wir treten jetzt vielleicht in Gespräche irgendwie mit der neuen Regierung. Aber so besonders optimistisch stimmt es mich nicht, weil wir als Verein und auch als Aktivistinnen sagen, es gibt eigentlich keine guten Möglichkeiten, die medizinische Versorgung zu verbessern, ohne Paragraph 218 anzugehen und das endlich aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Und davon ist eben nicht die Rede im Koalitionsvertrag. Und davon wissen wir auch ganz deutlich aus CDU-Positionierungen, dass das nicht auf dem Tisch liegt, also dass sie das gar nicht wollen. Und von daher sind die Hoffnungen da jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so groß, wenn wir auf die kommenden 4 Jahre blicken.
Okay, also viel Schatten und vielleicht ein ganz kleiner Lichtschweif durch die Tür. Ascha, wie sieht's denn im Bereich Gewaltschutz und Gewalthilfe aus? Glaubst du, dass es da in der nächsten Legislatur zu Verbesserungen kommen kann oder eher auch Stillstand oder sogar Rollback?
Ich habe mir jetzt den Koalitionsvertrag auch nochmal angeschaut und da ist im Vergleich zu dem von der letzten Bundesregierung ganz viel weggekürzt worden. Zu den Themen Gewaltschutz gibt's tatsächlich, ich glaube, ein Stichwort ist Täterarbeit, was gut ist. Und dann gibt es die Fußfessel, weil die immer gut ankommen. Ne? Also die Fußfessel ist einfach so ein es kommt irgendwie so, damit wird alles gelöst offensichtlich. Dazu muss man wissen, ich komme auch ein bisschen, also habt auch jemanden eingeladen, die so ein bisschen so eine abolitionistische Perspektive auf diese ganze Thematik hat. Also mit mir, ich stehe nicht auf diesen strafenden, also ich denke nicht, dass wir mit härteren Strafen, mit mehr Polizeiüberwachung und Maßnahmen weiterkommen. Ich denke auch nicht, dass wir mit der Fußfessel weiterkommen. Ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis. Es ist ein Grundrechtseingriff. Es muss wahnsinnig viel passieren, bis eine Fußfessel gerechtfertigt ist, das muss man einfach wissen. Und ich denke manchmal, jetzt ist gerade die AfD irgendwie stärkste Kraft. Wollen wir wirklich solche Maßnahmen haben mit einer AfD-Regierung? Ist das also schwierig? Ich sehe aber auch die Zahlen in Spanien, dass mit der Einführung der Fußfessel zumindest diese ganz krass eskalierten Fälle nicht zu Tötungen geführt haben. Also Ambivalenzen gibt es da, aber die Frage ist, wenn wir immer so mit dieser Bestrafung kommen, ja, dann ist es ja tatsächlich so, dass wir eigentlich als Gesellschaft auch die Gewalt akzeptieren, weil wir ja eigentlich beispielsweise bei der Fußfessel unheimlich viel zulassen, bis wir sie dann einsetzen. Und das als Präventionsmaßnahme zu präsentieren, ist eigentlich eine absolute Frechheit, weil das bedeutet, die Frauen müssen so viel Gewalt erfahren, diese Gewalt hört nicht auf, bis es dann zu Fußfessel kommt und sie nicht getötet werden. Ja? Also die Femizide, über die immer wieder diskutiert wird, die sind einfach ein absoluter Höhepunkt, die Spitze dieses Eisbergs. Aber dieser Eisberg, der hat ja viele, viele Vorstufen. Und da müssen wir präventiv ansetzen. Und da wird es, also habe ich leider nicht so viel, setze ich nicht so viel Hoffnung in eine konservative Regierung, aber es ist wichtig, dass wir darüber reden.
Ja, nachvollziehbar. Also das finde ich durchaus nachvollziehbar. Dennoch bleibt uns gerade ja nicht viel anderes übrig, als darüber nachzudenken, was wir jetzt in den nächsten 4 Jahren trotzdem tun können, um wenigstens irgendwie eine Verschlechterung des Zustands zu verhindern oder vielleicht sogar irgendwie ein paar Verbesserungen zu erreichen. Du hast jetzt gerade von Strafen im Feminismus gesprochen, Ascha, und in gewisser Weise finde ich, dass im Koalitionsvertrag, auch bei dem, was du gesagt hast, Annika, man ja schon noch so ein bisschen so eine Form von so sehr konservativem Feminismus irgendwie durchscheinen sieht. Also so eine Form von ja schon irgendwie sehr auf Cis-Frauen ausgerichtete Politik, wo die jetzt zumindest nicht komplett ignoriert werden. Und die Frage, die sich mir natürlich irgendwie so ein bisschen stellt, ist, wie seht ihr denn so einen konservativen Feminismus und seht ihr da vielleicht auch irgendwo Anknüpfungspunkte? Annika, wenn du magst, genau, fangen wir an.
Ja, schwierig. Genau, eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, die über die wir auch sprechen sollten, ist, wenn wir über reproduktive Rechte sprechen, also es steht ja auch noch eine Klausel zum Selbstbestimmungsgesetz im neuen Koalitionsvertrag, wo eben immerhin zum Glück nicht drinsteht, dass es direkt wieder abgeschafft werden soll, aber wo drinsteht, dass es überprüft werden soll, insbesondere daraufhin auf die Sicherheit oder die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche und auf Frauen. Bedeutet also, wir spielen quasi queere Rechte und das Selbstbestimmungsrecht von Transpersonen aus gegenüber die Sicherheit von Frauen, was ja eigentlich nichts miteinander zu tun hat und aber eigentlich ja Themen sind, für die wir uns im Feminismus gemeinsam einsetzen sollten und die wir nicht gegeneinander ausspielen sollten. Und ich finde, das spiegelt ganz doll diese Linie wider, die wir auch mit unter dem in Anführungszeichen Feminismus der CDU erwarten können, ist dieses: Ja, wir setzen uns für Frauen in Führungspositionen ein und mehr Männer in Elternzeit oder also alles Sachen, die gut und die wichtig sind und die ich auch überhaupt nicht an sich schlecht reden möchte, aber die eben ganz, ganz viele Personen, die marginalisiert sind, die ja viele Privilegien einfach nicht haben, außen vor lassen und auch im schlimmsten Fall ja vernachlässigen würden. Wir haben das schon so ein bisschen gesehen noch in der letzten Legislatur, wo ganz am Ende der Legislatur ja auch noch das Gewalthilfegesetz verabschiedet wurde und aber explizit die Passage auch zum Schutz von trans- und inter- und nicht-binären Personen rausgekürzt wurde. Bedeutet also, das ist so ein bisschen das, worauf wir uns irgendwie einstellen können. Fortschritt, ja, vielleicht ein bisschen was für Frauen, aber vor allem halt für weiße, privilegierte, nicht queere Cis-Frauen. Und das ist was ich ganz gefährlich finde und wo wir uns als linke Feministinnen und solidarische Feministinnen nicht drauf einlassen dürfen, wo wir sagen müssen, Moment mal ganz kurz, ich will nicht nur, dass meine Privilegien besser werden, sondern wir müssen auch für die Personen, die eben nicht davon profitieren, von solchen Regelungen, müssen wir eben Sachen verbessern. Und da brauchen wir insbesondere stärkere und radikalere Solidarität innerhalb von feministischen Kreisen, insbesondere für die, die eben viel mehr Repressionen zu erleiden haben werden in den nächsten 4 Jahren.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast und vielleicht musstest du jetzt ja beim Interview schon an Freunde, Verwandte oder Genossinnen denken, die die Folge auch interessieren könnte. Wenn das so ist, dann klick doch einfach in deinem Podcatcher kurz auf den Teilen-Button und schick ihnen die Folge per Messenger. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es total überraschend, als gegen Ende der letzten Legislatur dann Friedrich Merz ja auf einmal auch für die Gewalthilfe war und auch gesagt hat, dass die CDU da die Finanzierung von Frauenhäusern unterstützt, so sie denn nur für Cis-Frauen gelten. Und ja, vielleicht sieht man da tatsächlich so ein bisschen, wie gerade die Union eben in den letzten Jahren das Thema Trans eben auch zu so einem krassen Kulturkampfthema hochgejazzt hat und eben versucht, da jetzt so neue, ja, Unterscheidungen eben auch einzuführen, um vielleicht eine feministische Bewegung auch zu spalten, könnte man vielleicht sagen. Was würdet ihr denn jetzt aber dazu sagen? Wir haben ja jetzt diese konservative Regierung vor der Nase und können gerade nicht so viel daran ändern. Und ein Argument wäre ja jetzt auch zu sagen, naja, mit diesen konservativen Mehrheiten sind vielleicht nur partiellere Verbesserungen möglich und vielleicht sind das einfach auch die Verbesserungen, auf die man dann setzen sollte als feministische Bewegung. Da fände ich es interessant, wenn ihr da nochmal, Ascha, wenn du vielleicht auch nochmal sagen kannst, wie du dazu stehst. Also, dass man sagt, okay, unter einem Kanzler Friedrich Merz wird es wahrscheinlich keine riesigen Verbesserungen für Transmenschen geben. Sollte man dann als feministische Bewegung besonders darauf beharren, dass diese Menschen aber eben auch dazugehören? Oder sollte man sagen, besser eine kleine Verbesserung für Cis-Frauen als keine?
Was soll ich dazu sagen? Naja, also um ehrlich zu sein, ich fange jetzt mal nochmal kurz anders an. Vielleicht auch, ich finde, es macht einerseits ein bisschen Hoffnung und andererseits zerschlägt es auch die. Ich möchte jetzt nicht diese jetzige Regierung mit der letzten vergleichen, ja. Aber ich meine, wenn wir uns anschauen, die letzte Regierung hat ja auch nicht besonders viel erreicht. Ja? Also ich muss es jetzt mal ganz ehrlich sagen. Klar, wir haben dieses Gewalthilfegesetz, aber das ist, wie du es eben schon gesagt hast, da sind teilweise Transpersonen exkludiert, da sind auch geflüchtete Personen, das möchte ich auch ganz deutlich machen, da sind auch diese Rechte nicht inkludiert worden. Da sind wahnsinnig viele Kompromisse gemacht worden. Wir haben nicht die Kindergrundsicherung durchbekommen, die ist wahnsinnig wichtig gewesen. Wir haben gerade bei diesem Thema der strukturellen Gewalt, haben wir auch ein Problem, dass wir Armut bekämpfen müssen, wenn wir ernsthaft was dagegen machen wollen. Also es geht auch irgendwie um Umverteilung. Ja? Es geht also darum, dass Menschen Geld brauchen, ganz konkret Geld brauchen, ganz konkret Wohnraum brauchen, um sich trennen zu können. Ja? Und ich denke, ja, wir müssen an die Wurzel ran, also ich bin da eher radikaler und denke, wir sollten eher weiter an den großen Themen arbeiten. Klar sind kleine Erfolge auch wichtig und gut, aber ich finde es unheimlich gefährlich, tatsächlich gerade mehrfach marginalisierte Personen unter den Bus zu werfen, weil ich glaube, dass es am Ende uns alle trifft. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft tatsächlich, und das müssen auch Cis-Männer verstehen, wenn wir jetzt von struktureller Gewalt oder Gewalt gegen Frauen sprechen, eine Gesellschaft ist nur dann auch wirklich frei, wenn alle in ihr frei leben können. Und das bedeutet, genau, danke, das bedeutet, alle diese kleinen Rechte, die irgendwie eingeschränkt werden, die werden tatsächlich irgendwann uns allen, gerade vor dem Hintergrund dieser rechtsextremen Bedrohung, dieser faschistischen Bedrohung, kann uns das allen dann, dieser gesamten Gesellschaft, auf die Füße fallen. Ich glaube, das sollten wir im Blick behalten.
Ja, wichtiger Punkt. Ich dachte gerade, wir müssen vielleicht noch einmal die Hörerinnen und Hörer und auch vielleicht manche hier im Saal nochmal mitnehmen, was es eigentlich mit diesem ominösen Gewalthilfegesetz auf sich hat, weil wir jetzt das schon mehrfach genannt haben, aber ich mir gar nicht sicher bin, ob da alle so on board sind. Ascha, kannst du noch mal kurz?
Da geht es letztendlich um die Finanzierung von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen. Und das ist auch, also auch ein Rechtsanspruch von Frauen auf Frauenhausplätzen. Und der gilt aber tatsächlich erst in 7 Jahren. Und bis dahin muss wahrscheinlich auch irgendwie diese Infrastruktur dafür überhaupt aufgebaut werden, weil es fehlen ja 14.000 Frauenhausplätze, also kann überhaupt kein Rechtsanspruch jetzt durchgesetzt werden. Und man muss dazu sagen, wir reden hier von der Umsetzung letztendlich eines völkerrechtlichen Vertrags, also der Istanbul-Konvention, die 2018 im Februar in Kraft getreten ist. Und Deutschland hat sich mit Inkrafttreten dieser Istanbul-Konvention verpflichtet, diese Konvention auch umzusetzen und hat bisher noch nichts umgesetzt seit 6 Jahren. Und jetzt kommt dieses Gewalthilfegesetz, das ist wirklich so das Mindeste, was kommen könnte. Aber weil wir so viel von Frauenhausplätzen immer sprechen als Präventionsmaßnahme, auch das bedeutet einen erheblichen Verlust für Frauen. Ja, wenn sie so viel Gewalt erfahren, dass sie in Frauenhäuser flüchten müssen. Klar, sie werden nicht getötet, aber sie verlieren ja dennoch ihr Leben. Sie geben ganz viel auf dafür. Sie verlieren ihr soziales Netz. Sie müssen ihre Kinder aus Betreuungseinrichtungen nehmen. Sie müssen einen neuen Wohnraum finden. Sie müssen eventuell einen neuen Arbeitsplatz finden. Sie können monatelang in diesen Frauenhauseinrichtungen keine Besuch von Freunden aufnehmen. Sie können ihre Kinder nicht mit anderen Kindern zusammenbringen. Das ist ein Verlust. Und dass wir das seit Jahrzehnten als so eine Selbstverständlichkeit annehmen und uns auch noch bedanken dafür, dass jetzt Frauenhausplätze gebaut werden. Ich finde, das ist einfach ein Skandal, ja? Weil eigentlich müssen wir doch dafür sorgen, dass die Gewalt gar nicht erst stattfindet, damit Frauen nicht in Frauenhauseinrichtungen flüchten müssen und aus der Öffentlichkeit verschwinden und sich frei bewegen können in dieser Gesellschaft.
Also dann lass mich da doch noch einmal nachhaken. Wir sprechen ja tatsächlich immer viel sowohl über diese strafenden Maßnahmen, die wir jetzt schon kurz angetickt haben, wie die Fußfessel und die Bestrafung von Tätern, wo sie denn überhaupt festgestellt werden kann, und über dann genauso Maßnahmen, wie die wirklich ganz konkret den Schutz von Frauen betreffen. Was gibt es denn für Präventivmaßnahmen, die jetzt umgesetzt werden könnten oder die wir gesetzlich angehen könnten?
Also ich glaube, ich persönlich, also erstmal gibt es ganz, ganz viele schöne Maßnahmen, die in der Istanbul-Konvention festgeschrieben sind. Ich habe mir dazu nichts großartig selber zu ausgedacht. Also es ist alles da, es muss umgesetzt werden. Wir können, also was wir machen müssen, ist bei den Jüngsten zu beginnen. Das heißt, da in Bildungseinrichtungen arbeiten, gucken, wo Männlichkeit, ne, problematische Anteile von Männlichkeit zu dekonstruieren, Geschlechterrollen in Frage zu stellen, tatsächlich wirklich ganz konkret auch Armut zu bekämpfen. Wir wissen, dass Armut auch ein Risikofaktor ist für mehr Gewalt. Ja, das wissen wir. Wir müssen letztendlich dafür sorgen, dass Gleichstellungsmaßnahmen wirklich umgesetzt werden, dass eben Betroffene viel leichter aus Gewaltbeziehungen rauskommen können, dass wir müssen ein Aufenthaltsrecht, wir können ganz, ganz konkret aufenthaltsrechtlich eine Lösung herbeiführen, indem wir den eheabhängigen Aufenthalt verändern, ja, indem wir dafür sorgen, dass migrantische Frauen, deren Aufenthalt von der Ehe mit einem deutschen Ehepartner abhängt, dass wir das bei Gewalt nicht mehr zulassen und sagen, ihr könnt euch trennen und ihr werdet nicht abgeschoben, wenn ihr euch trennt, weil das führt letztendlich auch zu noch mehr Abhängigkeit. Also das sind jetzt nur so ganz konkrete Beispiele, aber es gäbe ganz viel präventiv Täterarbeit. Ja, mehr den Fokus, generell mehr den Schwerpunkt der Betrachtung auf die Täter legen und nicht darauf zu gucken, wie kann sie sich am besten schützen, sondern was müssen wir eigentlich tun, damit er nicht mit der Gewalt beginnt und dann auch damit aufhört.
Annika, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf den Bereich Versorgung schauen, gesundheitliche Versorgung und da Verbesserungen für Frauen und Queers, was sind denn da aus deiner Sicht so Punkte, an denen du einhaken würdest, wo man vielleicht eigentlich relativ schnell viel verbessern könnte?
Genau, also es steht ja auch tatsächlich, habe ich ja schon am Anfang gesagt, im Koalitionsvertrag drin, dass man irgendwie was verbessern möchte an der Versorgung und Schwangerschaftsabbrüchen. Es steht auch drin, dass Verhütungsmittel, glaube ich, die Übernahme erweitert werden soll auf bis zum 24. Lebensjahr. Das ist total super für alle Frauen zwischen 22 und 24, aber bringt irgendwie den anderen jetzt auch nicht so viel. Das heißt, wir wissen aus sowohl, also es gab letztes Jahr eine ExpertInnenkommission, die zusammengesetzt wurde von der Ampelregierung, die quasi beraten hat, wie können Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden. Und die haben ganz viele Empfehlungen rausgegeben. Und eine der wichtigsten Empfehlungen, die rausgegeben haben und die, was auch andere wissenschaftliche Studien sagen, ist, wenn wir Schwangerschaftsabbrüche verhindern wollen oder zumindest wir werden sie nie verhindern, weil es wird immer Schwangerschaftsabbrüche geben, egal was für Regelungen es gibt, was für Legalisierung oder Illegalisierung es gibt. Aber wenn wir die Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen signifikant reduzieren wollen, dann brauchen wir Prävention. Und Prävention von ungewollten Schwangerschaften sind kostenlose Verhütungsmittel, sind Sexualunterricht und Aufklärung in Schulen, das sind wir wieder bei der gleichen Thema quasi, früh ansetzen, sind kostenlose Beratungsangebote und zwar nicht Beratungspflicht, sondern Beratungsrecht. Das heißt, alle Menschen, die sich beraten lassen möchten, sowohl vor Eintreten einer Schwangerschaft, also zum Thema Verhütungsmittel, als auch nach Eintreten einer Schwangerschaft, egal ob ein Abbruch gewünscht ist oder eben vielleicht doch das Behalten der Schwangerschaft, aber aus sozialen Gründen oder was auch immer vielleicht Fragen offen sind, dass diese Personen das Recht haben, sich beraten zu lassen. Das wären schon mal so ganz elementare Sachen, die total wichtig wären. Dann brauchen wir auch in der medizinischen Versorgung, also genau, ich werde Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und kann das aber werden, ohne jemals in meinem Leben einen Schwangerschaftsabbruch gesehen zu haben. Also ich muss das nicht können, theoretisch. Ich lerne das gerade und ich mache das gerade ganz viele, weil mir das wichtig ist, aber ich lebe und arbeite in Berlin und hier gibt es eine super gute Versorgung. Aber wenn wir rausgucken, irgendwie nach Bayern oder nach auch Rheinland-Pfalz ist ganz stark betroffen, in Sachsen sehen wir das immer mehr, dass total viele Ärztinnen jetzt gerade noch in Rente gehen, die quasi in der DDR, wo ja Frauen auch Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen hatten, ohne eine Beratungspflicht und ohne Kriminalisierung, dass diese Ärztinnen in Rente gehen und da einfach keine jungen Ärztinnen nachkommen, was auch noch andere gesellschaftliche Gründe hat, dass weniger junge Menschen in Sachsen leben wollen oder generell in ostdeutschen Bundesländern. Das kommt alles zusammen und wir haben jetzt schon eine schlechte medizinische Versorgung und die wird noch viel, viel schlimmer werden. Die wird in den nächsten 10 Jahren krass bergab gehen, weil es gehen so viele Leute in Rente. Ich kenne so viele persönlich auch krasse Heldinnen von mir, die 75 sind und immer noch in ihrer Praxis sitzen und Schwangerschaftsabbrüchen machen, weil sonst die komplette Versorgung in der Region zusammenbrechen würde. Und ich würde mir einfach sehr doll wünschen, dass diese Menschen einfach in Rente gehen können und ihren wohlverdienten Ruhestand in Anspruch nehmen können, ohne dass, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen keine Versorgung mehr haben bei Schwangerschaftsabbrüchen. Wir hätten eigentlich schon vor 10 Jahren anfangen müssen, das jetzt zu verbessern und dafür darin aufzubauen, dass junge Leute ausgebildet werden zu Schwangerschaftsabbrüchen. Und ich meine damit immer nicht nur Schwangerschaftsabbrüche, ich meine damit auch, über Verhütung zu beraten, über generell alle Themen rund um Sexualität zu beraten. Auch das lernen wir als angehende GynäkologInnen viel zu wenig. Das müssen wir uns selber weiterbilden, wenn wir das irgendwie gut anbieten möchten in unseren Praxen. Das heißt, da wird in den nächsten Jahren eine noch viel erheblichere Lücke auf uns zukommen, wo ich gerade in der Politik überhaupt keine Ansätze sehe, das auch nur im Entferntesten anzugehen.
Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und viele von euch wissen es bestimmt bereits, damit ein Podcast wie unserer vielen Menschen angezeigt wird und möglichst vielen Menschen ausgespielt wird, brauchen wir viele gute Bewertungen in den Podcatchern. Deshalb bitten wir euch um eure Hilfe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann klickt doch jetzt in eurem Podcatcher auf die 5 Sterne. Und wenn ihr mögt, schreibt auch gerne einen Kommentar zum Podcast. Wenn wir viele Interaktionen haben, dann wird der Podcast mehr Menschen angezeigt und noch mehr Menschen können unsere Folgen hören. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, dass praktisch dieses ganze Thema Trans auch zu so einem konservativen Kulturkampf letztendlich gemacht wurde. Ist das auch was, was du jetzt aus diesem Koalitionsvertrag liest oder wie sieht's da so bei den ganzen queer-politischen Themen auch aus?
Ja, total. Also es ist, das habe ich ja eben vorhin schon erwähnt, mit dem Selbstbestimmungsgesetz, dass eben die Sicherheit von Frauen ausgespielt werden soll gegen die Sicherheit oder die Selbstbestimmung von Transpersonen. Wir merken sowieso oder wir wissen aus der alltäglichen Erfahrung, dass Transpersonen in Deutschland einfach eine schlechte gesundheitliche Versorgung haben. Es gibt total wenig Ärztinnen und Ärzte, die sich auskennen mit irgendwie ja, Hormonersatz oder Hormontherapien. Es gibt total viele GynäkologInnen, die auch einfach selber aufgrund ihrer eigenen ja, Einstellung oder Meinung sich transfeindlich, transphob verhalten. Das heißt, es gibt total viele Personen, die, egal ob sie trans sind oder auch einfach nur homosexuell oder nicht binär oder so, einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben mit ÄrztInnen und aufgrund dieser schlechten Erfahrungen einfach gar nicht mehr im Gesundheitssystem auftauchen. Also einfach sagen, ich gehe gar nicht mehr zur Gynäkologin, zur jährlichen Krebsvorsorge, weil die behandeln mich ja eh scheiße. Und damit kommen wir eben in eine Situation hin, die wir in Deutschland irgendwie gar nicht haben müssen, dass einfach eine ganze Gruppe an Menschen nicht mehr zum Beispiel zur Krebsvorsorge kommt, wenn wir jetzt im gynäkologischen Bereich bleiben, weil eben aufgrund von Diskriminierungserfahrungen diese Personen sich nicht mehr zum Arzt trauen, so oder zur Ärztin. Und das ist was, das findet überhaupt nicht statt im Koalitionsvertrag. Das ist auch was, das findet selbst in feministischen Diskursen zu wenig statt. Das ist auch was, was wir gerne mal vergessen, weil es irgendwie dann doch nicht so viele Menschen betrifft oder weil es uns dann doch nicht so wichtig ist. Und das finde ich ganz schwierig und ja, das müssen wir auf jeden Fall verhindern und ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Aufgabe sein wird für uns, auch insbesondere zum Beispiel in der Pro-Choice-Bewegung und in der reproduktiven Selbstbestimmungsbewegung, wie wir uns manchmal ganz gerne nennen, das mit auf dem Schirm zu haben, dass wir hier nicht nur über Cis-Frauen sprechen, dass wir hier nicht nur davon sprechen, dass Frauen die Möglichkeit haben, sich für oder gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden. Das ist wichtig, das ist super und dafür müssen wir uns stark machen. Aber es geht noch um so viel mehr und es geht irgendwie auch um gesellschaftliche Verständnis von Geschlecht, das, was wir eben gerade auch schon angesprochen hatten und. Das gehört quasi alles zusammen. Und wenn wir uns nur auf eine Sache konzentrieren und die andere Sache unter den Tisch fallen lassen, dann sind am Ende wir diejenigen, die ein Problem haben und die deren Rechte ja auch unter den Tisch fallen werden.
Ja, dann wir haben ja jetzt schon einige konkrete Punkte genannt, wo es weitergehen könnte, als es im Koalitionsvertrag steht. Und das lässt uns natürlich so ein bisschen jetzt mit der Frage am Ende, was tun? Also wo sehen wir denn jetzt und in dieser neuen Konstellation Anknüpfungspunkte für feministische Kämpfe, was sind Strategien, auf die man jetzt setzen sollte? Geht es darum, jetzt komplett außerparlamentarisch zu agieren oder sollte man versuchen, den realpolitischen Weg zu gehen. Ascha, magst du vielleicht anfangen? Was denkst du denn? Ja, was tun?
Gemein. Der realpolitische Weg. Nein, also ich denke, ich möchte das ernst nehmen. Ich denke, ich komme tatsächlich aus einer Ecke, die immer eher außen gearbeitet hat. Das heißt, nicht so richtig realpolitisch. Und ich finde, es ist sicherlich, ich glaube, es gibt diese Gleichzeitigkeiten. Ja, ich denke, es ist sicherlich irgendwie wichtig, realpolitisch zu arbeiten. Aber ich denke, es ist auch enorm wichtig, Gegengemeinschaften zu bilden. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, solidarische Allianzen zu bilden, Gemeinschaften zu bilden, kollektiv zu denken, kollektiv sich zu engagieren, sich anzuschauen auch, was alles erreicht wurde über beispielsweise autonome Fraueninitiativen. Die haben das erste Frauenhaus hier erkämpft. Da hat sich niemand vorstellen können, dass das möglich sein wird. Das haben sich autonome Fraueninitiativen mit erheblichem Gegenwind, politischen Gegenwind, haben sie sich das erkämpft. Und ich glaube, das sich anzuschauen, Frauenwahlrecht wurde erkämpft. Frauen dürfen erst in Deutschland seit den 70ern arbeiten ohne Zustimmung des Ehegatten. Auch das wurde erkämpft. Frauen dürfen Kontos eröffnen. Auch das wurde. Also ich will nur sagen, das sind Errungenschaften. Klar ist das jetzt für uns eine Selbstverständlichkeit. Aber sie wurden erkämpft und diese Bewegung ist meiner Ansicht nach, auch wenn wir uns MeToo anschauen, das ist nicht mehr aufzuhalten. Da gibt es dieser Gegenwind, dieser Raue, dieser Backlash, der kommt auch, weil die Bewegung einflussreicher wird, weil die Stimmen lauter werden. Ich möchte diesen hoffnungsvollen Twist da drin sehen. Ja? Also, dass dieser Backlash auch kommt, weil diese Bewegung, diese emanzipatorische Bewegung so stark ist. Und ein bisschen Hoffnung dahin. und ich glaube, daran müssen wir uns heißen. Und darauf möchte ich mich konzentrieren und wirklich alle darum bitten, kollektiv Gemeinschaften zu bilden. Und ich habe so einen schönen Titel gelesen und ich glaube daran. Es gibt, Daniel Löck hat ein Buch letztes Jahr geschrieben und das heißt Die Überlegenheit der Unterlegenen. Und ich möchte nicht die Unterlegenheit romantisieren, aber ich möchte sagen, wir haben aus unserer Position der Unterdrückten gelernt und wir werden diesen Kampf weiterführen.
Ja, danke, Ascha. Annika, an dich geht die Frage natürlich auch nochmal. Wo seht ihr denn jetzt konkrete politische Anknüpfungspunkte und vielleicht auch natürlich für dich persönlich, aber auch für euch als Bündnis? Werdet ihr euch jetzt eher darauf konzentrieren, vielleicht zu gucken, so wie es jetzt in der letzten Legislatur ja auch schon geklappt hat, dass man versucht, eher fraktionsübergreifend Abgeordnete zu vernetzen, die für die eigenen Themen offen sind und eher zu versuchen, so quer zu den Parteieninitiativen einzubringen, über Anträge vielleicht in den Bundestag? Oder seht ihr eure Aufgabe jetzt eher darin, außerparlamentarisch zu arbeiten und eher so ein bisschen die Gegenöffentlichkeit zu stärken? Oder beides?
Ja, also ich bin auch ein ganz großer Fan von dieser Gleichzeitigkeit, die Ascha gerade schon angesprochen hat. Ich glaube auch, wir haben als feministische Zivilgesellschaft, und das ist, oder also ich spreche jetzt erstmal nur für die Pro-Choice-Bewegung sozusagen, haben im letzten Jahr, als so dieses ganze Thema Schwangerschaftsabbrüche wieder ein bisschen hochgekommen ist und wir eben diesen Antrag im Parlament hatten, eine Sache geschafft, über die ich immer noch sehr dankbar bin. Und zwar sind wir gerade aktuell vernetzter, als wir es irgendwie je waren. Also wir haben uns so zusammengeschlossen mit total vielen verschiedenen Organisationen. Da sind Organisationen wie Pro Familia dabei, aber eben auch Organisationen der Evangelischen Kirche. Der Deutsche Frauenrat hat sich positioniert nach vielen, vielen, vielen Jahren endlich. Und da haben wir eine sehr starke Zivilgesellschaft, solidarische Zivilgesellschaft. Und ich glaube, das ist eine unserer Stärken, dass da auch sehr viele verschiedene Organisationen dabei sind, die andere unterschiedliche Zugänge haben. Also es gibt da eben sehr, sehr linke Gruppen, die eben vielleicht zum Beispiel über selbstorganisierte Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Systems sprechen. Und dann gibt es aber auch Organisationen wie beispielsweise der Deutsche Frauenrat, die eben sehr etabliert sind im deutschen System und die natürlich anders von einer CDU beispielsweise eingeladen werden zu Veranstaltungen, als das eben eher so radikalere linke Gruppen beispielsweise sind. Und ich glaube, das ist manchmal nicht so einfach. Manchmal ist man sich da auch überhaupt nicht einig. Und es ist aber okay und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir diese verschiedenen Stärken und verschiedenen Zugänge irgendwie nutzen und eben gleichzeitig radikal solidarisch miteinander sind und dass wir aufeinander aufpassen und dass wir auch gucken, wie können wir eben auch die Personen in diesem System, die vielleicht beispielsweise keinen Zugang zu staatlicher Finanzierung haben, also die Organisation, die eben auch, was jetzt auch noch mehr auf uns zukommen wird, keine Finanzierung mehr bekommen werden von irgendwelchen Ministerien. Wie können die beispielsweise unterstützt werden von anderen Organisationen, die eben andere Möglichkeiten beispielsweise haben, auch insbesondere finanzieller Art. Und ich glaube, das wird so ein bisschen unsere Aufgabe und das wird vielleicht herausfordernd, aber ich glaube, es wird auch total spannend, sich als Zivilgesellschaft zu überlegen, wie können wir ein Gegengewicht sein. Und ich glaube, eine Sache, die mir auch nochmal ganz wichtig ist, auch noch zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, wie weit geht man jetzt zu, beispielsweise auf die CDU oder so. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir bei unseren Positionen bleiben, dass wir bei den Sachen, bei den Forderungen, die wir haben, beispielsweise wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht, dass wir da bei dem bleiben, was wir fordern, von dem wir wissen, was richtig ist, was menschenrechtlich geboten ist. Und da eben keine Abstriche machen, weil wir haben gesehen, letzte Legislatur, dass eben auch die andere Seite nicht bereit ist, auf uns zuzugehen und dass eben es nicht funktioniert, sich quasi einer konservativen Mitte irgendwie anzubiedern und zu sagen, okay, wir stellen nur unsere halben Forderungen, damit wir nicht so radikal rüberkommen. Ich glaube, das ist keine Lösung. Ich glaube, wir müssen ganz klar bei unseren Forderungen bleiben und gleichzeitig eben auf uns gegenseitig aufpassen und irgendwie solidarisch zusammenhalten.
Ja, wir kommen jetzt schon ans Ende von unserem Gespräch. Es waren volle fast 50 Minuten jetzt mit euch beiden. Erstmal schon mal ganz vielen Dank. Ich finde, es war echt ein großer Ritt durch die verschiedenen feministischen Themen, aber auch durch ja, irgendwie finanzielle Abhängigkeit, Armut, Gewaltverhältnisse und die verschiedenen Querschnittsthemen, die so wichtig sind, wenn wir versuchen zu verstehen, was eigentlich wirklich diese Unterdrückung im Patriarchat ausmacht und wo wir vielleicht auch ansetzen können, und wo wir vielleicht manchmal auch unwahrscheinlich ansetzen können, zum Beispiel in Wohnraumpolitik oder in Sozialpolitik, um die Situation von Frauen halt wirklich konkret zu verbessern. Wenn ihr jetzt nochmal, wenn ich euch noch einmal um einen Satz bitte, wir versuchen auch immer für unsere Hörerinnen und Hörer zu fragen, wo sie sich eigentlich engagieren können oder was sie tun können. Ganz kurz, ich glaube, die Sekunde haben wir noch. Was könnt ihr denn jetzt nicht nur für euch oder für die Bündnisse, sondern auch für die Hörerinnen sagen, was sie tun können?
Eine Organisation finden, bei der man sich engagieren kann. Egal was, egal in welchem Bereich. Ich glaube, es gibt so viele Organisationen, die mit Repressionen oder mit weniger Geld kämpfen müssen die nächsten Jahre und Monate. Werdet irgendwo Mitglied, seid irgendwo, zahlt einen Mitgliedsbeitrag, wenn ihr könnt, wo eine Organisation, die euch am Herzen liegt, egal ob es ein feministisches Thema ist oder gegen Armut oder gegen Abschiebungen oder für Geflüchtete oder. Es gibt so viele wichtige Sachen. Sucht euch eine Sache, die euch am Herzen liegt und setzt euch dafür ein.
Ja, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart im Was-Tun-Podcast. Für alle HörerInnen und ZuschauerInnen, die den Was-Tun-Podcast vielleicht noch nicht kannten, ihr könnt uns, wenn euch das Gespräch jetzt gefallen hat, natürlich gerne abonnieren auf allen gängigen Podcatchern von Spotify, Apple Podcast bis sonst wo. Und es geht natürlich auch, dass ihr uns im Taz-Blog hört. Auch da findet ihr uns. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Nachmittag auf dem Taz-Lab. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Issen. Schnitt Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.